Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, starten wir auch in die Session. Ich kann mir vorstellen, der eine oder andere wird noch reinspringen, aber wir starten trotzdem pünktlich. Und ich freue mich, Frank, dass du dich bereit erklärt hast, heute dich mal auf der einen Seite so ein bisschen ausfragen lassen, zu lassen von mir über euren Podcast. Und natürlich auch dann den Fragen der Session-Teilnehmerinnen Rede und Antwort zu stehen. Aber erstmal ganz herzlich willkommen hier in der Session. Grüß dich.
Ja, vielen Dank. Ehrlich gesagt war ich sehr überrascht, als die Sabrina mich gefragt hat, ob ich bei euch mal vorstellen soll, was wir da so machen. Und freue mich natürlich, dass ich das heute auch dann tun kann. Und bin sehr gespannt, ob ich euch was Neues erzähle oder ob ihr sagt, oh komm, das habe ich hier schon 100 Mal gehört. Das ist so ganz Standard, wie man so sich mit dem Thema in Berührung bringt und was dann so passiert.
Ja, das Interessante an den internen Podcasts ist ja immer, dass da eigentlich in der Regel überhaupt niemand drüber erzählt. Also zumindest nicht im Außenraum. Ne? Sagen wir mal, so große Durchbrüche wie damals der Serial-Podcast zum Beispiel, wo auf einmal alle über True Crime gesprochen haben oder dann natürlich auch jetzt die ganze, jetzt mal in Anführungszeichen, Spotify-Bewegung, ne? Wo Leute denken, Spotify ist Podcast. Führt natürlich dazu, dass über so öffentliche Podcasts und was hat Jan Böhmermann wieder gesagt und so ganz viel gesprochen wird. Aber über die internen Podcasts, die sieht man ja im Außenraum nicht und sind auch meist, haben vertrauliche Inhalte oder spricht man halt auch nicht so sehr darüber. Und deswegen ist, glaube ich, alles, was man so an Erfahrungen aus dem Internen in den Außenraum bringt, erstmal super und hilft allen, die sowas auch starten wollen.
Also das stimmt, das ist bei uns auch genau so, dass wir halt den Podcast erstmal wirklich für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sparkassen gemacht haben. Und das ist aber gleichzeitig auch ein Problem für uns, weil ganz viele Menschen, die jetzt nicht profimäßig Podcasts hören, auch wirklich Podcasts kennengelernt haben über Spotify und Co. Und die fragen uns natürlich, okay, ich habe gehört, ihr habt da einen Podcast, aber wo finde ich den überhaupt? Also mit RSS-Feeds können gar nicht so viele Menschen was anfangen. Und das war und ist eine Herausforderung für uns, aber wir haben doch eine ganze Reihe von Menschen erreicht. Also wir sind eigentlich ganz glücklich mit der Reichweite, die wir haben und denken jetzt aber wirklich auch darüber nach, den nächsten Schritt zu gehen, zu sagen, komm, also so viel ist gar nicht exklusiv für Sparkassenmenschen, sondern und auch geheim, sondern das sind durchaus Sachen, die wir auch offen stellen können und die dann vielleicht noch mehr Menschen in der Sparkassenfinanzgruppe erreichen.
Also eine schöne Parallele. Ich hatte für die erste Podcast-Session den Stefan von Audi auch noch angesprochen. Der verantwortet dort den Mitarbeiter-Podcast, der intern an alle Mitarbeiter sich richtet. Und da war eine Diskussion, wo hostet man denn den, dass auch Leute, die jetzt gar kein Endgerät der eigenen Firma haben, darauf zugreifen können. Und die haben den dann letztendlich auf Podigee gestellt und damit
Ja, wir auch.
veröffentlicht. Na, weil irgendwie der Gedanke war, na ja, wenn
Ja.
ich irgendwas an 90.000 Menschen erzähle, die sprechen da irgendwie mit ihren Kollegen und Freunden drüber und am Arbeitstisch und im Restaurant, dann ist das eh quasi wie public. Also ich sag mal, die geheimsten Geheimnisse aus der Strategie werde ich da eh nicht reinsprechen und dann, warum stelle ich es nicht gleich ins Internet?
Also ist das auch. Also wir haben zwar Podigee jetzt als Plattform, um den Podcast zu produzieren, aber wir haben ihn halt noch nicht offen gestellt. Und die Überlegungen, die wir haben, sind die gleichen, die du gerade genannt hast. Also wir haben in der Organisation, glaube ich, 300.000 Menschen und immerhin, glaube ich, 15.000 Abonnenten in der Spitze gehabt für den Podcast. Und da muss man nicht mehr glauben, dass man da über geheime Dinge erzählt. Und wenn man jetzt noch die Juristen bei uns überzeugt bekommt, dass wir das auch tun können, dann werden wir das auch machen. Und ich glaube, das wird auch jetzt relativ zeitnah bei uns so sein, dass wir den Podcast dann auch überall dann auffindbar haben werden, wo die Leute halt sind.
Da werden wir auch gleich noch ein bisschen tiefer einsteigen. Ich habe vorhin in der Sessionrunde vorher auch nochmal gefragt, die beiden von SAP und NBW, damit man so ein bisschen einordnen kann, aus welchem Eck sie kommen und jetzt du auch kommst. Also wo arbeitest du bei euch im Sparkassen- und Giroverband? Was ist so da die Aufgabe? Wie bist du dazu gekommen, einen Podcast zu machen, dass man da ein bisschen den Kontext außenrum kennt?
Ah, okay, da könnte ich wahrscheinlich schon unsere komplette Zeit prima mitfüllen. Vielleicht noch mal ganz kurz. Also mit DSGV können üblicherweise Menschen gar nicht viel anfangen, ne, die nicht zufälligerweise aus der Sparkassenorganisation kommen. Also der DSGV, du hast es gerade schon ausgesprochen, der Deutsche Sparkassen-Giroverband ist eben der Spitzenverband der Sparkassen, der im Wesentlichen zwei Aufgaben hat. Zum einen mal ganz klassisch Lobbyarbeit, sitzt auch in Berlin. Zum anderen, und in dem Bereich arbeite ich, machen wir auch Strategieprojekte und auch inhaltliche Projekte für die Sparkassen insgesamt. Man muss sich das so vorstellen, wir haben insgesamt knapp 360, glaube 361 Sparkassen sind es. Die sind auch eigenständige Unternehmen und die wollen nicht jedes Thema selbst machen. Und deswegen gibt es halt bei uns eine ganze Reihe von übergeordneten Projekten, die eben den Sparkassen das abnehmen, was sie sonst selber machen müssten. Und ich komme halt aus diesem Projektbereich, arbeite da in der Abteilung Digitalisierung und Payment. Und unser Job ist es, im Wesentlichen Sparkassen fit für Digitalisierung zu machen. Wir haben so ein paar laufende Themen. Das heißt, wir kümmern uns bei mir im Team um so Themen wie Cyber Security, um Online Banking, um Innovationsmanagement. Und wir haben eben auch wir nennen das ein Großprojekt, die digitale Agenda. Und in der digitalen Agenda sammeln wir ganz viele Themen rund um Digitalisierung und führen die halt projektbezogen aus. Und das ist halt mein Job. Ich bin Projektleiter der digitalen Agenda. Das Projekt läuft jetzt seit 2018, inzwischen in Version 3.0. Streng genommen muss man ja auch sagen, hey, was ist denn das für ein Projekt, was keinen Anfang und kein Ende hat? Aber in dieser Zeit haben wir immer wieder neue Themen auch in Projektform bearbeitet. Und das tun wir halt. Insbesondere auch mal haben wir angefangen damit, überhaupt erstmal zu schauen, was bedeutet Digitalisierung für Sparkassen? Was müssten denn Sparkassen da überhaupt tun, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen? Und das war damals auch die Idee des Podcasts. Also wir haben uns so einige Sachen überlegt für das Projekt. Wir wollten halt nicht so ein typisches Wasserfallverbandsprojekt machen, wie das bei uns üblich ist. Wir waren relativ viele Menschen, die von außen neu reingekommen sind, haben auch doch durchaus auch Erfahrung gehabt mit agilen Arbeitsweisen, bevor das ein Schimpfwort geworden ist, und haben dann für uns gesagt, okay, also wir wollen Dinge anders machen und wir wollen auch Kommunikation anders machen. Bei uns ist es typischerweise im Verband so, da gibt es ganz klassische Wege, das sind einmal die sogenannten Rundschreiben, ne, das sind dann auch wirklich Rundschreiben, und wir haben so eine, oh, ich würde mal sagen, eine Projektplattform, wo Projektergebnisse abgelegt werden. Und das fanden wir einfach zu wenig. Und deswegen haben wir uns damals überlegt, also was können wir auch machen im Umfeld Digitalisierung, um das auch wirklich mediengerecht zu tun. Und es waren halt verschiedene Dinge. Wir haben mal angefangen mit einer eigenen Projektwebsite. Das war schon total der Paradigmenwechsel für uns im Haus. Gab es vorher nicht. Dann
Im
haben wir
Internet
klassisch
dann, im
gemacht.
Internet.
Genau, ja, genau. Der ist also übers Internet auch erreichbar. Du brauchst halt die Zugangsdaten, aber damit erreichen halt auch alle Sparkassen. Dann haben wir das gemacht, was auch eher klassisch ist, was es aber vorher auch kaum gab. Wir haben ein Projekt-Newsletter aufgesetzt, wo man jeden Monat wirklich auch Aktuelles erfährt zum Projekt und wo wir auch bestimmte Dinge anteasern. Und dann haben wir halt überlegt, naja, also das ist jetzt alles noch nicht so besonders. Und wir hatten so einige Menschen wie ich im Team, die gesagt haben, okay, ja, privat, was machen wir denn da? Was interessiert uns denn da? Und also ich bin halt einer dieser Podcast-Junkies gewesen. Da habe ich ja Spaß gesagt, komm, lass uns doch mal einen Podcast machen. Und so sind wir dann auch dahin gekommen und haben halt einfach mal gesagt, okay, was müssten wir denn da tun? Was könnte Leute interessieren? Haben uns halt ein Konzept überlegt und haben das wirklich handgemacht und selbst gemacht, damals angefangen.
Das heißt, das hatte schon eine gewisse Bedeutung, dass du auch vorher vor dem Projekt irgendwie
Ja,
Podcast-affin warst, dass du
definitiv. Also
konntest.
ich höre Podcasts, glaube ich, also bevor, auf jeden Fall bevor es offiziell Podcasts hieß. Ne, damals hat man dann noch irgendwelche MP3-Dateien aus dem Netz gezogen von Seiten, die sich halt mit bestimmten Themen bezogen haben. Und ich kann mich noch gut erinnern, ich glaube, meine ersten Podcasts, die ich gehört habe, waren Filme und so und was war das? Schlaflos in Berlin? Also jedenfalls 2005 muss das gewesen sein, dass ich dann auch, ich glaube, den ersten iPod Nano mir zugelegt habe. Und ne, da gab es ja auch das erste Mal die Möglichkeit, relativ bequem damals über iTunes Podcasts zu abonnieren. Und seitdem höre ich halt Podcasts. Und dann kam noch ein Zufall hinzu. Ich habe damals schon gehört, einen Podcast namens Was mit Medien. Ich weiß gar nicht, ob der eine oder andere den kennt. Das ist in der Medienbranche ein sehr bekannter Podcast, die haben auch wirklich illustre Gäste. Und da gab es einen Moderator, das war der Herr Pähler. Und durch Zufall, aber wirklich durch Zufall, habe ich mal mitbekommen, dass der Herr Pähler eigentlich gar nicht im Hauptberuf Journalist ist, sondern bei einer Sparkasse arbeitet. Der kommt
Echt?
zwar schon, ja, der kommt zwar schon aus dem journalistischen Bereich, hat das auch studiert, ist dann aber gelandet, glaube ich, in der Öffentlichkeitsarbeit der Sparkasse Münsterland Ost. Und da habe ich damals als Gag gesagt, ach witzig, den höre ich doch schon seit X Jahren und ob ich mal ein Autogramm von dem kriegen kann. Ne? Und dann habe ich mir halt ein Autogramm von dem besorgt. Und an den habe ich mich dann Jahre später erinnert und habe den Sebastian, heißt er mit Vornamen, halt gefragt, sag mal, hättest du Lust, bei uns Moderator zu werden? Und dazu hatte er dann Lust. Ne? Und dann haben wir halt schon mal einen Moderator gehabt. Ich hatte eine Kollegin, die sich für Kommunikation bei mir im Projekt hauptamtlich gekümmert hat. Und die hat dann das Konzept mit erarbeitet und zusammen mit dem Sebastian das Thema aufgesetzt. Das war, glaube ich, 2019.
Ah, cool. Ja, das, was du jetzt sagst, finde ich total spannend. Dieser Medienmix. Also man wird ja oft damit konfrontiert, dass jemand sagt, so was machen wir jetzt zum Kommunizieren? Eine Website oder ein Blog oder ein Newsletter oder ein Podcast oder eine Videoserie. Und mir ist das so letztes Jahr ein bisschen die Augen aufgegangen. Der Sascha Pallenberg, ich weiß nicht, ob du den kennst,
Namen schon gehört, ja.
der hat viel gebloggt, als so diese ganzen kleinen Notebooks auf den Markt kamen. Da war er jemand, der immer über die neuesten Sachen berichtet hat. Dann war er eine Weile in der Unternehmenskommunikation bei Daimler und hat jetzt eigentlich einen Blog auf Metacheles heißt der. Und der schreibt zu heißen Themen einzelne Blogbeiträge, bringt jede Woche ein Newsletter raus und vertont den Newsletter als Podcast. Das finde ich ein Mix, der total gut ist und ich kenne Leute, die lesen nur den Blog und ich kenne Leute, die lesen nur einmal in der Woche den Newsletter. Ich kenne Leute, die einfach unterwegs sich den Podcast anhören. So ein
Ja,
bisschen klang
also
es bei dir jetzt auch raus, dass
genau,
dieser
so ein
Mix.
bisschen ist das auch so. Das ist jetzt schon auch, es sind unterschiedliche, ja, ist ein unterschiedliches Publikum, würde ich schon sagen, was man da anspricht. Und bei den Podcasts hast du halt, ne, ich meine, muss ja keinem erzählen, warum man Podcasts hört, aber der Riesenvorteil ist ja wirklich, dass du auf dem Weg zur Arbeit, morgens mit dem Hund oder beim Joggen, ne, in relativ kurzer Zeit dann auch dir Formate anhören kannst und dich auf den Stand bringen kannst, wo du halt auch noch andere Dinge nebenher machen kannst, ne? Und das geht halt nicht, wenn du was liest oder dir was anschaust. Und deswegen, das war auch eine der Ideen, haben wir gedacht, komm, wir probieren das einfach mal mit einem Audio-Podcast.
Na cool. Und dass der Pähler, ich kann da auch nur den Nachnamen, dass der bei einer Sparkasse ist, wusste ich auch nicht. Den
Ja,
Podcast
verdammt, habe ich jetzt verraten.
habe ich
Ja, ist
nämlich
auch
auch
immer noch.
gehört und die
Ja,
waren
ja.
doch, die sind doch auch mal im Radio irgendwie. Ich dachte, das
Die
wäre so
waren
eine
sehr
Radio.
lange bei Deutschlandradio Nova, haben
So
da
war, genau.
ein ganz offizielles Format gehabt mit was mit Medien. Ich glaube, mehrere Jahre sogar, bis sich Deutschlandfunk, glaube Deutschlandfunk Nova heißen sie, ne? Bis sie sich irgendwie auch neue Formate überlegt haben. Und die waren wirklich, also wirklich über Jahrzehnte, muss man ja schon sagen, aktiv. Ich glaube, die machen gerade eine Pause. Aber das war halt schon prima, überhaupt jemand zu haben, der das Thema nicht nur als Konsument kennt, so wie wir, sondern der wirklich auch Podcasts moderiert hat. Und das hat uns, glaube ich, schon geholfen, gerade in der Anfangszeit, dass das nicht ganz so, ja, so handgemacht geklungen hat, sondern auch so ein, ich sag mal, semi-professionellen Anstrich hatte. Das kann ich halt für die Produktion nicht ganz so bestätigen. Da waren wir schon sehr hemdsärmelig unterwegs.
Gut, und du sagst quasi, innerhalb eurer Gruppe habt ihr theoretisch 300.000 Mitarbeitende, auch
Genau,
wenn.
270.000 sind es, glaube ich, genau. Ich habe gerade noch mal reingeguckt in unsere letzte Übersicht, wie viele Sparkassen, wie viele Leute wir haben. Das sind ungefähr 270.000, genau, die in der Sparkasse arbeiten, aber natürlich nicht 270.000 Menschen, die sich für Digitalisierung interessieren.
Genau, also sind das dann alle Menschen, die quasi bei euch irgendwie gerade
Genau.
digitalen Arbeitsplatz haben oder
Also im
welche
Prinzip alle,
Zielgruppe?
ob du jetzt die Sparkassen vor Ort nimmst, mit ihren Filialen, ob das jetzt Landesbanken sind, wir haben Verbundunternehmen, ich glaube, wir haben eine relativ viele Versicherungen, kann dir gar nicht die genaue Anzahl nennen. Wir haben zwei große IT-Dienstleister und so läppert sich das dann auch.
Okay, und vom Format, habt ihr einen festen Host und bringt ihr unterschiedliche Gäste rein oder sind es immer die gleichen, also ein kontinuierliches Team?
Also wir haben mal angefangen, wirklich mit Herrn Pähler als Host, mit dem Sebastian für die ersten drei Staffeln. Das haben wir auch so aufgezogen, dass wir den Podcast als Gesprächsformat durchgeführt haben, immer mit neuen Gästen. Das waren in der Regel entweder Entscheider aus der Organisation, also wirklich Leute, die auch der normale Mitarbeiter oder die normale Mitarbeiterin der Sparkasse namentlich kennt, aber wahrscheinlich noch nie persönlich gehört hat. Und wir haben aber auch ganz viele Fachexperten aus den Sparkassen und auch externe Experten hinzugenommen zu eben allen möglichen Digitalisierungsthemen. Und wir sind mal gestartet in der ersten Staffel wirklich ganz konkret mit Themen aus dem Projekt Digitale Agenda, weil es uns einfach wichtig war, das Projekt zu vermitteln und zu vermitteln, was machen wir da eigentlich. Und da hatten wir auch einen Schwerpunkt in Staffel 1, nämlich die digitale Fitness und was das für Sparkassen bedeutet. Und haben dann die Folgestaffel das Thema weiterentwickelt, haben da auch mehr andere und neue Teilprojekte zum Thema gehabt und gehen jetzt in Staffel 4 auch über dahin, dass wir wirklich allgemeine Digitalthemen bearbeiten, die mit uns aber als Sparkasse zu tun haben. Und leider, das muss ich auch sagen, leider ist der Sebastian in Staffel 4 nicht mehr bisher dabei gewesen. Ich hoffe, ich kann ihn mal wieder motivieren. Und dann standen wir halt so ein bisschen da und haben halt überlegt, was machen wir denn jetzt? Ne? Unser Top-Moderator ist weg und die Kollegin, die den Podcast organisiert hat, hat leider auch das Haus verlassen. Ich hoffe nicht wegen des Podcasts. Und dann haben wir gesagt, es ist ja doof, wenn wir jetzt aufhören. Und dann habe ich mich halt irgendwie breitschlagen lassen, das Thema weiterzuführen. Und deswegen stümper ich so die letzten, glaube ich, 5 oder 6 Folgen rum und mache die Moderation und auch alles, was sonst so zum Podcast dazugehört.
Du sagst jetzt Staffel, das heißt nicht ganz normal, dass so ein Podcast auch Staffeln hat. Das ist eher so retrospektiv so Abschnitte, die sie gegeben haben im Podcast, oder
Genau,
habt ihr bewusst mit
richtig.
Staffeln geplant?
Also, wir hatten ursprünglich nicht mit Staffeln geplant, haben aber gemerkt, dass wir im ersten Jahr, das war dann unsere Staffel 1, haben wir wirklich uns im Prinzip auf ein Thema konzentriert, nämlich die digitale Fitness der Sparkassen. Und die haben wir im Projekt erzählt anhand von 18 Leitsätzen. Also, jeder Leitsatz bespielt ein bestimmtes Digitalisierungsthema und zu jedem dieser Leitsätze haben wir dann halt die passenden Gäste eingeladen. So, und im Staffel, dann haben wir danach überlegt, was machen wir? Wir haben jetzt die Leitsätze durch, wie geht's weiter oder wollen wir weitermachen? Und dann haben wir gesagt, naja, gut, das Projekt hat mehr als ein Teilprojekt, nämlich die digitale Fitness, sondern es hat halt insgesamt, damals hatte es 7 Teilprojekte. Und dann gehen wir doch mal mehr auf die einzelnen Teilprojekte an. Das war dann Staffel 2 und Staffel 3. Und in Staffel 4 haben wir jetzt primär aktuelle Themen der Digitalisierung genommen. Insofern haben die schon auch einen thematischen, unterschiedlichen Kontext, in dem wir den Podcast aufziehen.
Spannend, spannend. Dann würde ich den Blick mal ein bisschen auf die Technik lenken. Vorhin haben wir es ja schon mal geschnitten. Ich hatte vor einer Weile mal mit jemand von der Deutschen Bahn einen Vortrag gemacht, der hieß Stimme in Konzerne hacken. Da haben wir mal beleuchtet, dass in so einem Unternehmen typischerweise die Infrastruktur ja gar nicht so podcast- und audiofreundlich ist. Also es gibt nicht sowas wie ein internes Podigee oder ich kann mir nicht mal schnell ein WordPress aufsetzen und ein Podlove installieren. Und auf der anderen Seite auch, was du erwähnt hast, na, man ist ja gewohnt irgendwie, man geht in eine App, abonniert das und das Telefon macht Ping, wenn es eine neue Episode gibt. Auch das ist schwierig. Wie sieht denn bei euch so der Technik-Stack aus, von der Aufnahme bis zum Anhören letztendlich?
Also ich würde mal behaupten, das ist unterschiedlich peinlich. Also ein paar Sachen sind, glaube ich, ganz okay. Ein paar andere Dinge sind wirklich sehr hands-on. Also das, was du gerade gesagt hast, das ist bei uns in der Organisation auch so. Also die Technik ist halt an vielen Stellen sehr restriktiv. Und wenn du mit Gästen aus Sparkassen reden möchtest, stehen wir meistens schon vor dem ersten Problem, ja, mit welchem Gerät können die denn wirklich auch so einen Podcast mit uns machen? Also wir sind einfach mal ursprünglich rangegangen und haben gesagt, naja, wir suchen uns ein ordentliches System, das überall funktionieren müsste. Das war und ist Zencaster. Und darüber würden wir das gerne machen, haben dann aber festgestellt, dass wir in den Sparkassen oftmals gar keinen Chrome laufen hatten oder eben Edge, glaube ich, geht noch. Und damals ging da auch noch nichts mit iOS-Geräten. So, was haben wir gemacht? Wir haben am Anfang wirklich, also A, wir haben Mikrofone verschickt und haben aufgenommen über Sprachrekorder oder ich glaube, wir hatten die Auphonic-App auf dem iPad und iPhone. Das heißt, wir haben unseren Gästen gesagt, hier, ein Handy habt ihr alle, ne? Dann ladet euch mal bitte diese App runter, stöpselt bitte das Mikrofon ein. Und dann reden wir miteinander. Das heißt, wir haben nach vorne hin schon über ein Videokonferenzsystem gearbeitet, aber für die richtige Audioaufnahme dann eben Aufnahmen auf den Mobilgeräten genutzt. Und die Spuren, die haben wir dann zusammengetragen und schneiden lassen damals noch über einen externen Dienstleister.
Das ist eine typische Doppelender-Aufnahme, nennt man das,
Ja,
ne?
genau. Genauso haben
Genau.
wir es gemacht. So, man muss sagen, auch bei uns Sparkassen und unseren Gästen scheint das mit der Technik besser zu werden. Das heißt, die letzten Aufnahmen haben wir dann wirklich alle mit Zencaster gemacht. Das hat, wie ich finde, auch natürlich den Vorteil gehabt, viel weniger Arbeit zu haben beim Zusammenschneiden. Und wir hatten für die ersten, ich glaube, 2 oder 3 Seasons, hatten wir wirklich einen externen Freiberufler, der für uns die Post-Production gemacht hat. Das mache ich inzwischen auch selber. Und zwar auch da relativ hands-on mit Audacity. Und das heißt, ich hole mir von Zencaster die Tonspuren, packe die in Audacity rein und dann höre ich den halt durch und mache das noch per Hand. Wahrscheinlich werden jetzt alle anderen Kopf, Hand über, oder ja, Hände über den Kopf zusammenschlagen. Aber es fängt halt an, dass ich die Äs rausschneide händisch, über dass ich auch wirklich die Teile, die dann nicht so gelungen sind, auch selber halt rausschneide. Und dann lasse ich typischerweise das Endergebnis auch nochmal über ein Auphonic laufen, bis ich der Meinung bin, das hört sich halbwegs gut an. Und dann kommt es aber, glaube ich, in der Anwendung oder zu einem Dienstleister, den viele von euch kennen dürften. Du hast es ja auch schon gesagt, zu Podigee. Ne, und da wird er dann veröffentlicht. Und da ist er dann auch abrufbar für die Menschen, die eben den entsprechenden RSS-Feed kennen. Und da packe ich dann auch noch mal das rein, was man normalerweise auch reinpacken sollte, wie Kapitelmarken, Bilder. Und ich habe es auch, glaube ich, letzten Mal mit einer Transkription versucht über Whisper. Also da bastel ich aktuell viel rum und das zeigt, glaube ich, schon, ich mache das halt auch, weil ich das irgendwie ganz spannend finde und mir das Spaß macht. Ich könnte das wahrscheinlich auch wieder extern vergeben. Also die Mittel hätten wir schon, aber ich habe halt schon gemerkt, als uns da die 2 Leute ja abhanden gekommen sind, dass man dann echt gucken muss, dass so Know-how nicht verloren geht und wie man das dann halt auch überträgt und dann nicht komplett abhängig ist von, ja, von externen Dienstleistern.
Wenn ihr das bei Podigee macht, vertraut ihr darauf, dass sozusagen der Link geheim bleibt? Oder habt ihr da, ich glaube, da gibt es auch das Feature, dass man vor den Feed dann ein Passwort legen
Ja, das
kann?
haben wir nicht gemacht. Genau, wir vertrauen erstmal drauf und das, ne, da komme ich auf das zurück, was ich eingangs gesagt habe. Also wir haben auch uns nicht die, und das darf ich so gar nicht sagen, oder? Nicht, dass, vielleicht schneiden wir es raus. Also
Können wir
ich
machen?
habe jetzt eine, kein, nein, Quatsch. Ich habe jetzt keine, bin jetzt keine extra Meile gegangen, um das wirklich so abzuschließen, dass es sehr restriktiv ist. Wir haben auch schon mal einzelne Podcast-Folgen veröffentlicht, von denen wir halt wissen, dass da auch nichts Kritisches drinsteht. Es ist, glaube ich, auch bei uns, gerade in so einer großen Organisation so, ne, wenn man viel fragt, kriegt man viele Antworten. Ich glaube, wir haben ein sehr gutes Gewissen, was die Inhalte angeht. Und die passen auch gut zu den Menschen in der Organisation, die das hören wollen. Und es ist nicht so, dass wir jetzt also irgendwelche Geheimnisse hätten, die auf keinen Fall hätten das Tageslicht erblicken dürfen oder irgendwelche Datenschutzverstöße oder ähnliches. Insofern haben wir das ohne Passwort gemacht. Und da ist der Schritt halt jetzt nicht mehr weit zu sagen, komm, jetzt veröffentlichen wir den auch wirklich
Was mir auch
komplett.
gefällt, ist, was du gesagt hast, so dieses einfach mal machen Mindset, ne, was im Agilen oder im Digitalen, im Hacking drinsteckt, zu sagen, das muss nicht immer mit professionellen Sprechern und professionellen Cuttern und so, sondern man kann sich selber da reinfuchsen und die Tools aneignen und das tun, ne, und da einfach so einen Hands-on-Ansatz auch wählen. Das finde ich auch super. Das wäre gleich
Also
mal
ich
mein.
glaube auch, dass das der authentischere Weg ist. Wir hätten natürlich auch die Möglichkeit gehabt, so wirklich geleckt Marketing zu machen für das Projekt. Das passt aber eben nicht zu uns und zu der Art und Weise, wie wir in der digitalen Agenda arbeiten. Und das ist eines der wichtigsten Themen, was wir uns vorgenommen haben, bald halt authentisch zu bleiben. Das heißt, wir werden wahrscheinlich nicht die Qualität erreichen, die öffentlich-rechtlichen Podcasts und viele andere haben. Aber es ist auch schon so, dass ich denke, man muss sich nicht wirklich schämen für das, was wir da auch inhaltlich vorstellen und machen. Und das Feedback ist auch durchweg positiv.
Ja, und ich finde auch wichtig, womit vergleiche ich oder messe ich mich, wenn ich jetzt einen Blog selber schreibe, um mein Wissen weiterzugeben, dann vergleiche ich mich ja auch nicht mit einem Journalisten von der New York Times, ne, sondern der Blog ist so, wie ich es dir vielleicht beim Mittagessen erzählen würde. Und so finde ich halt auch den Podcast. Wenn ich mit jemandem im Podcast spreche, ist es so, wie mit, mit ihm auch in der Besprechung oder in der Kantine sprechen würde, nur dass man es halt aufnimmt. Und der Vergleich ist, sollte, finde ich, auch gar nicht sein, der öffentlich-rechtliche Rundfunk oder ein professioneller Radiosender, weil das ist ja gar nicht die Aufgabe in dem Moment, wo ich einen Podcast mache, um Wissen zu vermitteln. Ich finde, man
genau, das sehe ich genauso, ja.
Man misst sich viel zu oft mit den Falschen sozusagen, oder legt sich selber die Latte so hoch, die man dann vielleicht gar nicht erreichen kann. Und im schlimmsten Fall, jemand, der eigentlich Wissen weiterzugeben hat, fängt gar nicht an, weil er sagt, ich wäre ja nicht so gut wie der und der Radiojournalist zum Beispiel.
Genau, ich glaube aber, da hilft oder hat es uns geholfen, dass wir ja gar nicht wirklich diesen Vergleich gesucht haben, weil zumindest für mich Podcast ja eben nicht öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist. Ne? Der ist toll, der ist gut, der ist professionell, aber so die klassischen Podcasts, die ich auch früher gehört habe und jetzt noch höre, die haben natürlich auch über die Zeit an Qualität deutlich gewonnen, aber die sind halt oft hausgemacht. Ne? Und also ich weiß nicht, wie es dir geht, bei mir ist es wirklich so, ich habe ganz wenig Podcasts in meiner Liste, die jetzt wirklich hochprofessionell produziert worden wären, wie Serial oder so, und ganz viele Gesprächspodcasts zu Themen, die mich einfach interessieren. Und da hat sich mein Nutzerverhalten, glaube ich, nicht verändert, aber man muss halt schon sehen, ne? Podcasts sind, glaube ich, schon aus der Nische gekommen, weil die große Mehrheit der Menschen halt da sich eher, glaube ich, so Formate verstanden hat, wie die halt von öffentlich-rechtlichen oder professionellen Anbietern kommen. Und die haben wir ja auch in der Organisation. Also wir haben schon auch in der Organisation ganz professionell eingekaufte Podcasts von Medienprofis. Ne? Aber das ist halt nicht das, was wir hier mit dem Projektpodcast machen.
Also ich glaube, bei dem, was ist ein Podcast und was ist keiner, da kann man wahrscheinlich ein eigenes Barcamp oder zumindest eine eigene Session füllen. Ich bin da für mich relativ pragmatisch und sage, für mich ist erstmal alles ein Podcast, was ein Feed hat, an dem eine Audiodatei dranhängt. Und wenn ich in meinen Podcatcher schaue, dann sind da so ähnlich, wie du das sagst, ganz viele Podcasts, über die ich lerne. Das sind einfach Gesprächspodcasts, die kommen zum Teil auch von Radiosendern, die kommen zum Teil aber auch von einfach Experten, Expertinnen, die sich in dem Feld auskennen. Ich höre auch sowas wie die Tagesschau zum Beispiel über Podcasts, weil ich finde, dass die Bilder mir da relativ wenig Mehrwert meistens bringen. Und dann, wenn es halt neue Themen gibt, also ich nehme mal sowas wie KI zum Beispiel, habe ich jetzt in den letzten 2-3 Monaten fast den ganzen Lex Friedman Podcast leer gehört. Ja, okay. Weil der halt einfach so 1,5, 2, 3 Stunden mit den ganzen Hotshots aus dem KI-Bereich spricht. Ne? Und das könnte ich mir von der Zeit nie leisten, mir das als YouTube-Video anzuschauen. Das gibt es wahrscheinlich auch gar nicht. Ne? Und dann habe ich viele so Podcasts, die dann so temporär reinkommen, halt je nachdem, welche Themen mich gerade interessieren.
Genau, das ist, glaube ich, bei vielen so wie bei dir so. Und das ist halt auch das, was wir vor allem erleben bei Menschen, die das Projekt halt interessiert. Ne? Also das ist auf jeden Fall viel verständlicher und erreicht die Menschen besser als unsere klassischen Rundschreiben, um auf die nochmal zurückzukommen. Genau. Also das ist was anderes. Und du kriegst ja auch, also wenn schon kein Gesicht, dann aber zumindest die Stimmen zum Projekt.
Ja. Ja. Und oft ist ja im Coverbild oder so vom Podcast ist dann das Bild, dann habe ich auch das Gesicht mal gesehen und ob sich also das,
zumindest das richtig
45 Minuten bewegt oder statisch ist, macht meist das Kraut nicht fett. Ja. Du hast gesagt, ihr habt es auf Podigee, da gibt es einen Feed, den kennen die Leute. Das heißt, euch ist dann auch relativ egal, ob jemand dann mit einem Sparkassen-Endgerät darauf zugreift oder einfach sein privates Smartphone nimmt?
Das ist so. Also wir haben, klar, einen RSS-Feed und wenn man den kennt und hat, dann kann man halt auch in der Podcast-App seiner Wahl den Podcast hören. Wir haben aber für die Leute, die das nicht haben, und das sind gar nicht mal so wenige, nutzen wir natürlich auch den Webplayer von Podigee. Also den haben wir dann eben auf unserer Website verlinkt, beziehungsweise haben wir halt auf unserer Website eine Seite rund um den Podcast, wo man dann eben auch wirklich aus jedem Browser heraus die Episoden sich anhören kann.
Ja. Und habt ihr so grob einen Überblick, wie viele Leute eure Podcasts dann hören? Mhm. Ist das im Schnitt ungefähr gleich?
Unterschiedlich. Und also wir in der Spitze haben wir so 2.500 Abrufe einer Folge. Im Schnitt sind es so um die 1.000.
Und das ist dann auch ungefähr über die Staffeln ähnlich geblieben? Oder
das hat sich entwickelt? Ähnlich, aber ich muss sagen, ehrlicherweise, es nimmt gerade so ein bisschen ab. Ne? Ich hoffe, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass Herr Sebastian nicht mehr dabei ist, kann aber, sondern da haben wir auch so ein bisschen in der Vermarktung nachgelassen. Ne? Wir haben am Anfang wirklich auf jeder Veranstaltung, überall, wo wir präsent waren, auch auf allen Veröffentlichungen auf dem Podcast hingewiesen. Und das hat sich, glaube ich, jetzt so ein bisschen abgenutzt. Also ich könnte jetzt nicht sagen, dass das wirklich die letzten von Staffel zu Staffel sich verbessert hat, sondern wir hatten so den Peak so in Staffel 2 und seitdem sind wir so auf dem Level und müssten halt mal schauen, ob da jetzt noch mehr geht, ob wir vielleicht auch andere Hörerschaften erreichen können oder ob wir sagen müssen, das Thema hat sich so ein bisschen auserzählt. Also das hoffe ich tatsächlich nicht, weil wir einfach noch ganz viele Dinge haben, die wir gerne vermitteln möchten. Aber das ist so der Status aktuell.
Jetzt würde mich dann noch interessieren, also eine Frage habe ich noch, und dann können wir mal gucken, ob in der Teilnehmerschaft vielleicht auch noch Fragen da sind an dich. Ist ja immer so diese Aufwand-Nutzen-Betrachtung. Du hast gesagt, mittlerweile machst du es selber, aufnehmen, schneiden, Shownotes machen, Kapitelmarken nach Podigee schieben. Das macht sich ja nicht in 10 Minuten.
Nee,
Also
leider
kannst du da
nicht.
so ein bisschen mal umreißen, pro Woche, pro Monat oder in welcher Zeiteinheit auch immer, was hast du für einen Aufwand? Und
Okay.
umgekehrt auch, was kriegst du so für Signale aus der Organisation? Ich habe gesehen, Sabrina hat schon reingeschrieben, ne, so was das Change Management angeht, ist es super, so einen Podcast zu haben, sollte man auf jeden Fall weitermachen. Also wo merkt man, bringt es auch Nutzen und reicht es vielleicht nicht, jetzt wieder auf den PDF-Newsletter oder nur die Webseite zurückzugehen?
Also monetär ist der Aufwand sehr überschaubar. Wir zahlen halt den Preis, den man für eine Veröffentlichung bei Podigee zahlen muss, haben aber sonst keine externen Kosten. Auch als wir die Postproduktion hatten, war das gar nicht wirklich teuer. Also wirklich nichts, über das man reden würde. Was den zeitlichen Aufwand angeht, den ich jetzt persönlich habe, der ist für meinen Arbeitgeber sehr günstig, weil das meiste mache ich halt außerhalb der offiziellen Arbeitszeit, einfach weil ich Spaß dran habe. Aber ich habe schon gemerkt, ne, für mich, also für jemanden, der das so wirklich sehr manuell macht, das kostet schon Zeit. Also insbesondere die Nachbearbeitung ist das, was Zeit kostet. Was relativ einfach geht, ist das Themen finden und ein Skript zu erstellen für die Inhalte. Da habe ich vielleicht auch den Vorteil, also A, dass ich das nicht alleine machen muss, das machen auch andere, aber B, dass ich halt das Projekt sehr gut kenne und auch die Themen gut kenne, die gerade die Menschen interessieren. Und dann überlege ich mir halt Fragen und dann ist das Skript fast schon da. Und dann brauchst du halt nochmal eine Intro. Das ist relativ überschaubar. Wir produzieren zurzeit einmal im Monat eine Folge. Das ist auch überschaubar. Und die Nachbereitung, jo, da bin ich jetzt gespannt, was andere sagen würden, aber ich merke schon, so für 10 Minuten Podcast brauche ich wahrscheinlich eine Stunde, um das sauber hinzukriegen. Und dann kann man ja ableiten, ich habe typischerweise unsere Podcasts zwischen einer halben Stunde und 55 Minuten lang. Sie sollten mal kürzer sein, aber ihr kennt das ja wahrscheinlich, die werden am Ende doch immer länger. Dann dauert es halt bis zu 5 Stunden, die ich in die Nachbearbeitung stecke. Aber das merkst du schon, das ist überschaubar. Ich könnte da sicherlich noch viel mehr Zeit hinstecken, aber für die ersten 80% dessen, was wir hinkriegen würden, reicht das, glaube ich, ganz gut.
Und das ist dann eine Nachbearbeitung, aber quasi Schnitt, finale Audiodatei
Genau.
produzieren bis zu Shownotes, Veröffentlichung in
Genau.
Podigee, alles zusammen.
Richtig, richtig. So ist es.
Ja, das ist plausibel, ja. Also ich habe auch so Faktor 1,5 ungefähr rein jetzt im Schnitt. Ich bin jetzt auch niemand,
Okay.
der so ganz aggressiv jedes Ä rausholt oder so. Aber man muss es ja schon irgendwie auf ein bisschen höhere Geschwindigkeit einmal durchhören. Ja.
Definitiv. Und irgendwie hat es ja auch was Meditatives, die ganzen Äs rauszuschneiden. Also, das ist ja,
Ja, und
man merkt
ich
das ja
lerne auch,
gleich.
also ich mache meinen Podcast auch, ich spreche so ähnlich wie jetzt mit dir, mit Leuten halt über Projekte, meist aus dem Bereich Wissensmanagement, Lernen der Organisationen und was es da für Erfahrungen gibt. Und was ich in der Nachbereitung merke, ist, dass ich beim nochmal Nachhören und Schneiden Dinge höre, die mir im Podcast nicht aufgefallen sind. Also wo ich so ein bisschen während der Aufnahme in so einer Art Tunnelblick bin, ne, weil man
Das stimmt.
moderiert, man guckt vielleicht auf den Chat, wenn es jetzt so ist wie live, man macht sich eine Notiz. Und dann kriegt man irgendwas nicht mit und denkt sich dann hinterher, ist mir gar nicht mehr bewusst, dass der oder diejenige das gesagt hat. Und deswegen ist das nochmal so ein, wie man liest das Buch nochmal nach, weil man es nicht mitbekommen hat. Deswegen, wie du sagst, meditativ oder eben zum Vertiefen, zum Reflektieren nochmal des Podcasts, finde ich das eigentlich sehr schön.
Ja, und sehr schön ist eben auch, dass man am Ende wirklich auch ein fertiges Ergebnis hat. Also etwas, das ist, habe ich bei mir im Projekt ja nicht in dieser Frequenz, dass ich sagen kann, so, das ist jetzt ein abgeschlossenes Stück, was man auch begreifbar machen kann, so eine Episode. Und ich freue mich dann halt auch, wenn ich merke, das ist rund geworden. Ich freue mich auch, wenn es positives Feedback gibt. Du hast gerade gesagt, die Sabrina, ne, die hatte ja offenbar so viel Spaß daran, dass sie dir gesagt hat, lad mich mal ein. Und das ist auch der Grund, warum man es macht.
Sehr gut, dann habe ich meine Fragen mal abgearbeitet. Vielen Dank schon mal fürs Beantworten
Ja, sehr
und können wir mal
gerne.
die Runde noch ein bisschen öffnen und schauen, ob jemand von den Session-Teilnehmenden vielleicht auch noch was wissen will oder einen Kommentar hat zu dem, was wir gesprochen haben. Meldet euch gerne.
Ja, dann quatsche ich einfach mal rein. Ich habe ja schon geschrieben, aus meinem Empfinden heraus ist es besonders wichtig, gerade vielleicht auch, weil wir aufgestellt sind, wie wir aufgestellt sind, mit vielen eigenständigen Sparkassen plus einem Verband, was so ein Podcast an menschlicher Nähe irgendwie herstellen kann, ob man die sich nun einbildet oder nicht. Aber viele Dinge kommen einem gar nicht mehr so arg vor, wenn man sie nicht nur liest, sondern auch erklärt bekommt, dass da ganz normale Menschen dran arbeiten und dass es alles halt so vom Himmel runtergefallen ist, wie es manchmal wirken kann. Ich glaube, dass so eine kulturelle Entwicklung von einem Podcast mega spannend ist. Und mich würde interessieren, ob da auch jemand ein Auge drauf hat außerhalb des Projektes oder ob das wirklich nur halt euer Engagement ist, dass ihr da drauf schaut, Frank, oder dass da vielleicht auch Dritte gucken.
Also, es gibt schon mal Fragen an uns, was wir denn da eigentlich machen. Aber wir sind nach wie vor der einzige Projektpodcast in der Organisation. Es gibt, glaube ich, eine Handvoll Podcasts in der Sparkassenorganisation, ne, Plaudertaschen, unser Finanzdienstleister oder unser IT-Dienstleister hat einen Podcast, einzelne Sparkassen haben einen Podcast. Aber so fürs Projektgeschäft ist das nach wie vor relativ einzigartig, was mich ehrlich gesagt verwundert, weil das, was du gesagt hast und was wir ja auch gerade schon besprochen hatten, das stehe ich auch für. Ich glaube, das Ganze wird authentischer. Man merkt auch, das sind wirkliche Menschen, die an den Themen arbeiten. Und es ist auch nicht so geleckt. Das heißt, man kann, wenn man bei uns in die Podcasts reinhört, natürlich unterschiedlich je nach Gästen, schon ganz guten Einblick kriegen, ne, wo sind wir gut unterwegs, wo gibt es Dinge, wo wir noch nicht so genau wissen, was wir tun sollen. Und das finde ich halt, also ich persönlich finde das ganz sympathisch und würde mir auch wünschen, dass das mehr um sich greift. Wir haben das zumindest für den DSGV an einer anderen Stelle auch geschafft. Also wir haben jetzt im DSGV einen Kollegen, der macht einen internen Podcast, aber wirklich nur innerhalb des DSGVs zum Thema Wissensvermittlung und Arbeiten. Ne? Also diese klassischen Themen, die uns ja auch beschäftigen. Wie wollen wir eigentlich als Unternehmen in Zukunft miteinander umgehen? Was sind so die relevanten Themen? Und das ist so der erste Nachahmer, den wir bei uns gefunden hätten. Aber der, muss man ehrlicherweise sagen, auch, der hat das auch privat schon vorher in einem anderen Kontext gemacht.
Ja, vielleicht braucht es noch ein bisschen, bis es dann auch mal systemisch kommt. Ich erinnere mich gerade, wo ihr erzählt, zurück, als ich studiert habe Anfang der 90er, habe ich parallel, ich bin so Fraunhofer-Kind, im Fraunhofer auch gearbeitet. Und da kam in den Forschungsprojekten gerade das Thema Science Dissemination, hieß es damals auf. Also wenn du geförderte Projekte hast, dass du eben nicht nur im Elfenbein forschst, sondern dass du schon parallel zu dem Projekt darüber kommunizierst. Und da war dann eben auch dieses, so wie du vorhin gesagt hast, ne, wenn so ein Projekt startet, braucht es eine Webseite, es braucht ein gewisses Kontingent im Budget, um auch mal über Fortschritte zu schreiben, was zu publizieren, auf eine Konferenz zu gehen. Und Videos und Podcasts kamen dann so ab den 2000ern auch irgendwann dazu. Und vielleicht ist es ja so eine Sache bei Projekten wie jetzt eures, was komplex ist, was erklärungsbedürftig ist, was viele Menschen in der Kommunikation betrifft, was mit Wandel zu tun hat, dass man da vielleicht dann auch bei Leuten, die jetzt nicht podcast-affin aus ihrer Historie sind, am Anfang, wenn so ein Projekt losgeht, ihnen mal so eine Checkliste auf den Tisch legt und sagt, was wollt ihr denn tun, um euer komplexes Thema der Organisation zu erklären? Und Podcast zusammen mit den Möglichkeiten, wie macht man das, ist vielleicht eine Option davon.
Ja, also da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an. Also zumindest bei uns in der Organisation ist das noch gar nicht angekommen, dass es auch einen Wert hat, das Thema Kommunikation zu bespielen in einem Projekt. Also mir sagen ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die auch Projekte leiten, hey, wieso könnt ihr euch das leisten? Eine Person, die halt nur Kommunikation macht. Und ich sage dann immer, dass das ein ganz besonders wichtiger Teil dessen ist, was wir im Projekt tun müssen. Weil das helfen die besten Ergebnisse, wenn keiner was davon weiß. Also absolut. Wir haben auch wirklich zumindest personelle Ressourcen ganz gezielt für das Projekt vorgehalten und damit eben auch erstmal die Möglichkeit gehabt, uns mal auch kommunikativ so Dinge anzuschauen, die für uns eher ungewöhnlich sind, wie eben den Podcast.
Ja, sehr schön. Ja. Gibt's
ich
habe
auch noch eine Frage.
Ja, schieß los, Heidrun.
Es wurde so gesagt, was wollen wir dem Publikum vermitteln? Und das ist bei mir so eine Sache, wir von oben vermitteln was runter und die einfachen Mitarbeiter, weil ich auch in verschiedenen Rollen in der Hochschule jetzt schon tätig war, die dürfen was vermittelt bekommen. Aber vielleicht auch nochmal so nachzufühlen, welche anderen Funktionen man noch ansprechen kann. Also zum Beispiel, was mir jetzt zur Vorbereitung der Frage jetzt so einfiel, entdecke ich nicht selber auch was, indem ich quasi so einen Podcast mache und den anderen dran teilhaben zu lassen? Zum Beispiel Künstler machen das so. Die lassen quasi das Publikum so ein bisschen in den Produktionsprozess zugucken. Und dadurch fühlen die Leute sich integriert und kaufen eher mal was. Oder zum Austausch anregen oder eben, was eben gesagt worden ist von dir, Kommunikation bespielen. Ne, das kann man ja auch, quasi, welche Bühne macht man da auf?
Ja.
Ne, also in meiner Welt ist das am ehesten, wie kreiert man das, das Anteil haben
okay.
Also, ermöglicht wird, ne?
Also ich glaube, dann habe ich mich auch ein bisschen ungeschickt ausgedrückt. Also vermitteln und von oben herab ist genau nicht das, was wir machen wollen. Und das versuchen wir auf unterschiedliche Art und Weise auch mit dem Podcast zu erreichen. Also erstmal ganz wichtig, wir haben auch, aber bei weitem nicht nur Entscheider in dem Podcast gehabt, die dann vielleicht eher mal die Welt erklären. Wir haben vor allem auch ganz normale Projektmitglieder dabei, die halt auch erzählt haben, wie sie denn mit den Themen, die im Projekt erarbeitet worden sind, umgehen, wie sie da selbst dran teilgenommen haben. Und das ist auch, wenn man so will, eine Fortsetzung dessen, was wir im Projekt machen. Wir machen eben kein Projekt jetzt aus Berlin heraus, wo wir die Arbeitsergebnisse alle selber erzielen und den anderen erzählen, was wir tun, sondern im Wesentlichen erarbeiten die Projektteilnehmer der Sparkassen die Ergebnisse und wir moderieren eher. Und so ähnlich ist das in dem Podcast auch. Und jetzt gerade auch nochmal auf den Podcast einbezogen, da haben wir auch schon verschiedene Formate probiert, wo wir wirklich auch Frage-Antwort-Sachen gemacht haben, also so ein Ask-Us-Anything-Format. Das waren schon Themen, wo wir miteinander ins Gespräch gekommen sind und das ist uns ganz, ganz wichtig, auch Feedback rausgezogen haben. Sind wir in der richtigen, bei den richtigen Themen unterwegs? Adressieren wir die Sachen richtig? Können wir auch Mitarbeitende für das Projekt gewinnen? Ich glaube, Sabrina, bei dir war das auch so, ne? Das hat dich auch ein bisschen motiviert, der Podcast zu sagen, auch vielleicht wäre das ganz interessant, auch mal da mitzuarbeiten. Also ganz wichtig und das kaufe ich total. Ne? Also es geht nicht darum, nur Dinge den anderen zu erzählen, sondern miteinander Dinge umzusetzen und auch zu erarbeiten. Und das versuchen wir mit dem Podcast schon.
Das ist ja auch, finde ich, ein Unterschied, wenn man Podcast und Radio nochmal vergleicht, da wo vielleicht ein Radio eher so ein Verkündigungsmedium ist, ne? Was vielleicht eher top-down ist und dann gibt es so wie bei der Zeitung den Leserbrief, die Call-in-Show, wo man auch mal anrufen kann, finde ich, ist bei einem Podcast typischerweise die Nähe zwischen den Macherinnen und den Hörerinnen viel näher. Also es ist viel typischer, dass ein Gast mal in der Podcast-Show auftaucht oder dass es eine Community gibt, wo man über die Themen auch diskutiert. Und das sehe ich auch für intern eigentlich als eine große Chance, ne? Dass man da, was die Kommunikation angeht, zusätzlich zu diesen Verkündigungsmedien, die es da ja auch gibt, ne? Du sagst Rundschreiben, Mitarbeiterzeitschrift, Intranet-Portal, eben ein Medium hat, was die Distanz zwischen den Leuten, die das Wissen haben im Projekt und denen, die es brauchen, den Nutzerinnen, deutlich kürzer macht, als es in anderen Medien der Fall ist.
Ja, und das haben wir teilweise auch versucht, durch die Auswahl der Gäste auch zu erreichen. Wir haben durchaus mal den Geschäftsführer vom DSGV gehabt und einen ganz normalen Mitarbeiter einer Sparkasse, die dann auf Augenhöhe über ein Thema diskutieren, was wir halt für den Podcast ausgesucht haben. Also ich glaube, das ist wichtig. Es ist kein Verkündigungsinstrument. Dann wäre der Sinn verfehlt. Und da passt, glaube ich, das Format, was wir da gewählt haben, ganz gut zu.
Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ich sehe mit Blick auf die Uhr, wir haben die 13:45 erreicht. Ich danke dir ganz herzlich, dass du so offen über deine Erfahrungen gesprochen hast und euch allen, dass ihr mit dabei wart, zugehört habt und auch eure Fragen untergebracht habt. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank auch und bis zum nächsten Mal. Vielleicht haben wir nochmal eine Chance, über die Themen zu sprechen.
Genau, kommen ja auch noch 2 Sessionrunden.
Sehr gut.
Viel Spaß da. Danke euch. Ciao, ciao.
Tschüss.
Tschüss.